Halleluja. Danke, Jesus. Yes. Danke vielmals für das Tischli und das Wasser. Ich komme immer das Menü 1 über. Mit dem Meister unterwegs. Halleluja. Wow. So cool bist du heute Morgen da. Im Herzen von der Stadt Zürich. Bei uns in der Homebase, in der City Church. Herzlich willkommen. Wir haben in den letzten Wochen haben wir so viel gelernt über Heilung. Donji hat schon gesagt. Über Befreiungen. Es sind so viele Wunder passiert. So viele Dinge, die wir uns schon so lange danach gesehen haben, sind einfach reingeflutscht in unser Leben hinein. Und ich bin so froh, hat wirklich die Church das positiv aufgenommen. Das ist eine Veränderung, ganz klar. Und jetzt wollen wir uns in ein Thema anschliessend widmen, wo extrem wichtig ist. Nämlich die Frage, die Jünger dazumal, sie sind ja Tag und Nacht mit Jesus unterwegs gewesen. Johannes, Petrus, Markus. Sie haben Zeiten, der Markus nicht, aber später, Entschuldigung, Markus habe ich jetzt gerade den falschen gepickt. Matthäus, ja zum Beispiel, die sind ja mit ihm unterwegs gewesen, die haben mit ihm übernachtet, die haben auf dem Feld geschlafen, in den Häusern geschlafen. Seite an Seite sind sie gewesen. Sie haben ihn können anlangen, sie haben können berühren. Wenn sie einen Rat gehabt haben, haben sie mit ihm können reden. Und wir sehen Jesus nicht. Wir spüren ihn nicht, Anführungszeichen. Wir können ihn nicht berühren, Anführungszeichen. Wir haben den Heiligen Geist. Und die Frage, die wir anschauen, ist, wie kannst du so eng verbunden sein wie ein Jünger von der ersten Generation? Was trennt uns von Gott? Was bringt uns zu Jesus? Das sind die Fragen, die wir in den nächsten Wochen bewegen. Bevor wir in das hineindenken, wollen wir uns aber Zeit nehmen für eine wunderbare Geschichte, die Gott geschrieben hat mit jemandem aus unserer Mitte. Und für das bitte ich 3 wunderschöne Frauen führen. Dennis, Erika und Juliana. Bitte kommen die führen. Und wäre super, wenn wir könnten schauen, dass wir genug Mikrofon haben. Ich glaube, sie sind vorbereitet. Das ist Erika Oliveira. Jawohl, komm ein bisschen näher zu mir, Erika, dass wir alle Platz haben. Oliveira, Coccola und noch einen weiteren Namen. Bitte kommt rauf. Jawohl, das ist Dennis Oliveira, sage ich es richtig?
Genau,
Oliveira. Und natürlich haben wir Juliana Serrano. Jetzt fragt ihr euch, warum stehen die Frauen da oben? Es ist so, dass Dennis, der in der Mitte steht, haben sicher schon viel gesehen, aber wenige haben mit ihr wahrscheinlich wirklich ein tiefes Gespräch können führen. Der Grund ist, sie kann noch nicht so gut Deutsch. Aber sie hat Jesus Christus hier in der Schweiz gefunden und sie ist die Schwester von der Erika. Und wir wollen mit euch diese Geschichte teilen. Und zum Start möchte ich einfach noch mal beten. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt einfach auch diese Geschichte hören dürfen. Und danke für die Frauen, die mutig sind und erzählen, die ihr Herz öffnet. Auch wir wollen uns das Herz öffnen für deine Botschaft, Herr, die du in uns hinein willst legen. Auch die heilige Stube bei den Podcast-Online-Hörern. Auch dort soll dein voller Segen landen jetzt. Amen. Erika, Dennis ist deine Schwester. Ich glaube, du bist die ältere Schwester, gell?
Genau, ja.
Erzähl uns doch kurz, wie sind ihr aufgewachsen? Wo kommen ihr her?
Ja, gern. Ich versuche auf Deutsch. Ja, wir sind von Brasilien und wir sind in einer katholischen Familie geboren. Ja, und dann, meine Eltern sind, wenn wir Kind waren, sind, meine Eltern sind geschieden gewesen. Und das ist natürlich schwierig für uns. Und ja, und nachher hat meine Mutter gestorben. Und das war eine Katastrophe. Und ich war ein depressives Kind, weil ich keinen Sinn im Leben gefunden habe. Ich habe keinen Vater und Mutter auch nicht. Und Jahre später habe ich Jesus gefunden. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Aber meine Familie nicht. Also wir waren mit meiner Tante gelebt. Und meine Tante hat nicht mich verstanden. Verstehen.
Weil, darf ich fragen, wie alt bist du, wo eure Mami gestorben ist? Und sind ihr dann noch zusammen gewesen?
Ja, wir sind zusammen gewesen. Ich war 11 gewesen, und sie ist 9. Gell? Nicht? 10. Ich war 10 gewesen, sorry. Und sie war 8 gewesen. Ja, mega jung, Kind. Und eben, ich habe mein Leben Jesus gegeben mit 15. Und ich wollte in die Kirche gehen, Jesus kennenlernen, mehr. Aber meine Tante hat mich nicht erlaubt. Dann habe ich die Heim verlassen. Und ich bin in einer Pastorenfamilie.
Mit 15 hast du?
Ja, 16.
Also sehr 10, jung.
Ja. Ich habe alles verlassen, nur für Jesus. Weil ich habe gefunden, Jesus ist alles, was ich brauche. Es ist der, der mir Sinn in mein Leben gibt, wieder Freude. Und ja, wir haben immer noch Kontakt, aber wir sind nicht zusammen. Wir haben nicht zusammengelebt. Ja, dann ist, ich weiß nicht, wie viele Jahre bin ich in der Schweiz gekommen, durch meine andere Tante. Und ich habe weiter mit Jesus gelebt. Und Jahre später, hat meine Schwester mir gesagt, dass sie lesbisch war, oder? Und das ist für mich, es ist wie ein Loch für mich. Bin ich mega traurig gewesen und ich habe nicht gewusst, was soll ich machen. Weil ich habe immer betet für meine Familie, für meine Schwester. Und ich bin so hässig und traurig gewesen. Ich habe keinen Kontakt mit ihr gehabt. So ein paar Monate, ich weiß nicht, wie viel Zeit genau. Ich habe keinen Kontakt mit meiner Schwester. Und dann Gott hat mir gesagt, hey.
Entschuldigung, Erika, du bist in der Zwischenzeit bist du noch in die Schweiz gekommen, gell?
Ja, genau.
Jetzt habe ich das verpasst, den Schritt. Kannst du dir noch mal ganz kurz sagen?
Wie?
In welchem Alter bist du denn in die Schweiz gekommen? Da bist du, glaube ich, schon nicht mehr in Brasilien gewesen, oder?
Ja, ich glaube, 20, ja, bin ich in der Schweiz gekommen. Und dann, Jesus hat zu mir geredet. Ja, das ist nicht gut. Ich liebe sie und du sollst sie auch lieben. Und du musst nur Liebe geben und dein Bestes geben für deine Schwester und beten für sie. Und Gott hat in mein Herz geredet, dass ich ein Billett kaufen für sie, dass ich in die Schweiz komme. Und ja, und ich glaube, Gott hat angefangen, ihr Herz berührt.
Ja.
Ja. Ja, und ich freue mich total, dass sie, weil Gott ist, macht alles, wo es ist alles möglich für Gott. Ich bin mega dankbar, das zu erzählen.
Und eben, unsere Augen sind schon am Schwitzen da, gell? Und Dennis ist dann in die Schweiz gekommen und ich habe sie das erste Mal gesehen im Gemeindeweekend in Meersburg, das war vor 2 oder 3 Jahren.
Genau, ja. Ich habe sie eingeladen, ja.
Weiss jemand, wann das war? Vor zwei Jahren.
Vor 2 Jahren.
Und Dennis, wie ist dann weitergegangen? Du bist in die Schweiz gekommen. Was waren deine Gefühle? Bitte erzähl uns, was dein Herz bewegt hat. Ja. Wir haben Zeit.
Nesse tempo, nesse retiro, eu pude realmente sentir a presença de Deus na minha vida. Foi muito bom durante o louvor, a adoração. Eu pude ver o quanto é bom estar na presença de Deus.
In diesem Weekend war sehr wichtig für mich. Es war sehr schön, das Gegenwart Gottes zu spüren. Während der Anbetung, Lobpreis, habe ich wirklich gesehen, wie Gott da war. Und ich habe das spüren können.
Eu senti uma alegria tão grande que eu disse, não tem outro lugar melhor.
Dann fühlte ich so eine große Freude und habe gedacht, es gibt keinen anderen Ort besser als da zu sein beim Gegenwart Gottes.
Sim. E aí dias antes de eu voltar pro Brasil, porque eu estava de férias,
dann ein paar Tage bevor ich nach Brasilien fliegen müsste,
aí eu vim aqui no culto.
Dann war ich da bei der Celebration.
E Deus falou comigo através de duas pessoas.
Und Gott hat mit mir gesprochen durch zwei Personen.
E também no momento da oração.
Und auch beim Prayer-Station.
Eu pude sentir realmente a presença do Espírito Santo.
Habe ich wirklich das Gegenwart von Heilige Geist gespürt.
Eu não sei nem explicar, assim, eu me senti tão quebrantada, eu só chorava e sentia meu corpo assim queimar em chamas.
Ich kann nicht mal gut erklären, wie ich mich gefühlt habe, weil mein Körper war total außer Kontrolle und ich habe so ein Feuer gespürt.
E minha carne tremia.
Und mein Fleisch hat nur gezittert.
E eu só chorava porque eu estava triste
das coisas
que eu tinha
feito. Und ich habe nur geweint, weil ich traurig war von alles, was ich gemacht habe.
Me lembrava dos meus pecados também.
Habe an alle meine Sünde gedacht und erinnert und das hat mir sehr traurig gemacht.
E depois aí voltei pro Brasil.
Aber dann bin ich nach Brasilien zurückgeflogen.
Mas não foi fácil porque eu tinha relacionamento.
Es war nicht einfach, weil ich eine Beziehung hatte.
E eu tinha que terminar esse relacionamento.
Und ich musste Schluss machen mit dieser Person.
E foi muito difícil, eu terminei. Depois.
Ich habe Schluss gemacht.
Eu disse, não quero mais essa vida para mim.
Ich will dieses Leben nicht mehr für mich.
Eu não vou mais viver no pecado.
Ich will nicht mehr in der Sünde leben.
E foi quando eu te mandei uma mensagem, né? Eu mandei uma mensagem para mim.
Da habe ich Erika eine Audio-Nachricht, eine Nachricht geschickt.
Sim, pedindo oração.
Meine Gebet. Ich wollte, dass sie für mich betet.
E ali realmente eu decidi que não ia mais viver aquela vida.
Und da in diesem Moment habe ich mich entschieden, ich will dieses Leben nicht mehr für mich.
E foi quando depois que eu voltei para cá.
Dann einige Zeit später bin ich wieder hierher in der Schweiz gekommen.
E aqui eu pude ter comunhão realmente, porque no Brasil eu não consegui encontrar uma igreja que.
Weil in Brasilien war sehr schwierig. Ich hatte keine richtige Church gefunden, wo sie mich wirklich in der richtigen Weg führen konnte. Habe gesucht, aber nicht gefunden. Ja. Dann hier habe ich wirklich gefunden.
E aqui eu pude andar em comunhão, aprendi muito aqui, tive muitas curas, muitas libertações.
Und hier habe ich wirklich vieles erlebt, Heilungen erlebt, Befreiungen erlebt.
Graças a Deus. E agora eu tô indo para uma escola.
Und jetzt gehe ich zu meiner DTS-Schule in Brasilien.
E tenho certeza que vai ser maravilhoso e Deus vai me direcionar.
Und ich bin sicher, dass es wird eine wunderbare Zeit und Gott wird mich führen.
Es ist so eine berührende Geschichte, wie Gott in der Familie wirkt. Gott möchte immer die ganze Familie erreichen. Und dass ihr beide Schwestern so zusammen mit dem Herrn gehen dürfen und sagen, habt ihr noch weitere Geschwister?
Nein, nur ein Bruder, aber halb.
Halbbruder, ja.
Ja, genau.
Und ist er auch schon mit Jesus unterwegs?
Noch nicht.
Danke vielmals, Dennis, dass du den Mut gefunden hast, einfach mit, dein Herz mit uns zu teilen. Es berührt uns. Eine Geschichte, die in unserer Mitte passiert ist, die viele gar nicht mitbekommen haben. Aber es stimmt, es sind mehrere Heiligen passiert, gell? Auch vom Bauchschmerz. Sie haben, glaube ich, das Gleiche gehabt. Hat mir Susan gesagt, Gastritis, oder wie man dem sagt. Und es ist geheilt worden. So ein Segen. Lass uns aufstehen und vielleicht, wenn noch ein, zwei Frauen können führen können und ihnen einfach die Hände auflegen. Und wir wollen Dennis auch senden. Sie kommt wieder zurück. Das ist eigentlich ihr Plan. Und wenn Gott so führt, dann werden wir sie im halben Jahr bald wieder da haben. Uns. Frau, bleiben auf der Bühne, bitte. Ja, betet doch vielleicht noch, Juliana, betet doch vielleicht gerade noch laut ins Mikrofon.
Ja, Jesus, ich danke dir, Herr, für diese wunderbare Perle, Herr, für Erika und Denise, Herr. Segne sie weiter, Herr, mit deiner Gnade, Offenbarung, Führung, Herr. Im Namen Jesus, lass sie mehr von dir immer mehr herausfinden, Herr, was du alles bereit hast in ihrem Leben, Herr. Führte Denise in diese Reise zu dieser Schule, Herr, und macht große Dinge in ihrem Leben, Herr. Im Namen Jesus, Halleluja. Amen.
Amen. Danke euch vielmal. Yeah. Frage ist, wie können wir so eng mit Jesus unterwegs sein, wie die erste Generation von seinen Jüngern? Und um das anzuschauen, wenn wir eine Grundlage legen und klar, logischerweise, ich möchte jetzt schon voll reingehen und sagen, so und so und so könnte man das machen. Aber lass uns jetzt einfach auch eine Grundlage gewinnen und herausfinden, wie ist das überhaupt passiert? Wie sind überhaupt die Jünger unterwegs gewesen? Was ist eigentlich die Geschichte von der ersten zu der zweiten Generation? Wir werden uns ein paar Wochen mit dem beschäftigen. Also, ihr kennt die grosse Geschichte, ist, der Messias, der Erlöser, war angekündigt gewesen. Das Volk Israel, die Juden, haben auf den Messias gewartet. In dieser Zeit, wo Jesus hineingeboren ist, war eine ganz reale Erwartung vom jüdischen Volk. Sie haben auf den Messias gewartet und sind verschiedene Männer aufgetaucht, die für sich den Anspruch hatten, sie seien der Messias. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte, wo der Rat, der Hohe Rat bespricht, was ist denn mit dem Jesus los? Und sie erwähnen einen anderen Mann, der auch schon ausgegeben hat, er sei der Messias. Und sie haben auch gesagt, schau, bei dem ist es dann auch vorbeigegangen und die Bewegung ist wieder gestorben. Jetzt warten wir mal ab, was mit dem Jesus passiert. So wie wir in einer Zeit leben, wo wir, ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wir sind eigentlich wie auf Nadeln. Wir erwarten, irgendetwas passiert in der Weltpolitik. Irgendetwas passiert. Irgendetwas macht Gott. Wir sind gerüstet für Katastrophen. Wir sind gerüstet für Erweckung. Wir sind gerüstet für Jesus kommt zurück. Irgendetwas liegt in der Luft, stimmt's? Und dort war es noch viel mehr so gewesen. Viel, viel mehr war es so gewesen. Und dann hat Gott Johannes den Täufer gesendet. Und auch er war angekündigt in der Schrift. Sie haben gewusst, er wird kommen in der Kraft von Elia. Und er ist aufgetaucht. Und er hat angefangen, vom Reich Gottes zu predigen. Und seine Botschaft war, denkt um, kehrt um, fangt an, anders zu handeln, weil Gott will etwas Neues machen unter euch. Und die Juden haben natürlich gedacht, das Volk Israel hat gedacht, das ist die Befreiung der Römer. Sie haben gelitten unter der Herrschaft, Fremdherrschaft der Römer und sind unterdrückt gewesen. Und sie haben natürlich gewartet, dass ihr Königreich wieder zurückkommt, dass der Thron von David wieder besetzt ist und sie wieder ihren König haben. Ganz logisch, sie haben ganz weltlich gedacht in dieser Sache. Und Johannes der Täufer ist gekommen und hat Buße ausgerufen und das ganze Volk ist ihm gefolgt. Unwahrscheinlich. Das ist wie wenn die Stadtpräsidentin Corinne Mauch würde kommen und Buße tun, weil einer von uns aufsteht und sagt, Leute, kehret um von euren Sünden. Gott will etwas Grosses tun. Alle sind gekommen, die religiösen Führer, selbstverständlich alle Geschäftsleute, aber auch das Volk, Sklaven sind gekommen, alle sind zu Johannes gekommen. Und jemand ist auch gekommen zu Johannes vom Täufer. Wisst ihr wer? Jesus Christus. Jesus Christus, der zu einem ganz ähnlichen Zeitpunkt geboren ist wie er. Und er hat sich taufen lassen von Johannes dem Täufer und das war ein Startpunkt von seinem Dienst. Jesus hat es nicht nötig gehabt, aber er hat gesagt, es ist richtig, dass ich mich taufen lasse. Jesus hat sich taufen lassen, er ist untertaucht im Jordan von Johannes der Täufer. Er ist aufgekommen und der Heilige Geist ist auf Jesus Christus gefallen. Und der Himmel ist aufgerissen worden. Und der Vater hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Und das war der Start von Gottes Dienst auf dieser Erde. Er hat angefangen zu dienen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist vom Vater bestätigt worden und der Startschuss ist gefallen. Und was hat Jesus als nächstes gemacht? Er ist in die Wüste geführt worden. Wir werden das anschauen. Einfach da schon mal den Gedanken, nach der Taufe, nach der Wassertaufe und der Geisttaufe, die Jesus Christus empfangen hat, ist Jesus in die Wüste geführt worden und hat wie eine weitere Taufe empfangen, nämlich Taufe vom Überwinden. Er hat in der Wüste Satan überwunden. Das ist ganz am Anfang von seinem Dienst gewesen. Das ist so wichtig gewesen, weil der Teufel hat ihm eine Abkürzung angeboten. Jesus hat gewusst, er ist gekommen, um die Welt zu erlösen, er ist gekommen, um das Reich Gottes zu installieren in dieser Welt. Was übrigens auch der Antichrist machen will. Er ist gekommen, um das tausendjährige Reich, das messianische Reich aufrichten, Jesus Christus. Und der Teufel hat das natürlich gewusst. Und ich weiss nicht, wie detailliert der Teufel in die Pläne eingeweiht worden ist, wahrscheinlich eher nicht so detailliert. Aber er hat gespürt, jetzt ist der Sohn Gottes auf Erden, ich muss etwas machen. Und schon bei der Geburt hat er ihn versucht zu töten. Ihr wisst, der Kindermord von Herodes. Satan hat den Sohn Gottes, hat wollen Gott vernichten. Und in der Wüste hat er Jesus Christus etwas angeboten. Jesus hat nämlich Hunger gehabt, hat 40 Tage gefastet. Und der Teufel hat ihm gesagt, hör mal. Er hat ihn auf einen hohen Berg genommen und hat die ganze Welt angeschaut mit ihm. Er hat gesagt, hör mal, alles was du siehst, das gehört mir. Weil ich bin der Herr über diese Welt. Und das ist bis heute so. Wenn du jetzt runterfällst und mich anbetest, will ich dir das zurückgeben. Versteht ihr? Jesus ist gekommen, um die Herrschaft über die Welt am Satan zu entreissen. Und Jesus' Weg war der Tod am Kreuz, Vergebung von der Sünde, ganz ein anderer Weg. Der Teufel hat ihm eine Abkürzung angeboten. Wenn dich jetzt vor mir beugst und mich jetzt anbetest, kannst du dir den Rest sparen. Aber Jesus hat das nicht gemacht. Gut, Jesus ist in die Wüste geführt worden. Er hat den Teufel überwunden. Wir werden das noch im Detail anschauen. Und dann hat sein Dienst angefangen. Und als erstes hat er angefangen, Männer zu berufen. Und auch Frauen, aber wir lesen hier jetzt mehr von den Männern. Ich habe jetzt das Lukas-Evangelium ausgesucht, um das mal ein bisschen anzuschauen mit euch. Die Bibel haben Lukas 5. Im Lukas 5 Vers 1 sehen wir, wie Jesus Christus den Simon Petrus beruft. Und der Simon war ein Fischer, wie auch sein Bruder Andreas, Johannes und Jakobus, Petrus und Andreas. Entschuldigung, heute mache ich ein bisschen durcheinander. Macht aber nichts. Wie auch sein Bruder Andreas und der Johannes und sein Bruder Jakobus, sie waren Fischer und sie haben ihr Geld verdient mit Fischen. Und das war seit Generationen ihr Handwerk. Ihr Vater hat schon gefischt und dem sein Vater hat schon gefischt und dem sein Vater hat schon gefischt. Die haben schon fast Schwimmhäute an der Hand. Die haben wirklich gewusst, wie ein Fisch schmeckt und wie ein Fisch schwimmt und alles. Und Jesus ist ihm begegnet, als er beim Fischen war. Und er hat ihm gezeigt, wie man fischen kann. Er hat ihm einen Tipp gegeben, wo er seine Netze auswerfen könnte. Und der Petrus hat einen Jahrhundertfang gemacht. Und wir wissen ja, Jesus war ja ein Zimmermann. Und ich weiss jetzt nicht, wie gross der Fischer stolz ist. Aber ob unbedingt ein Fischer von einem Zimmermann einen Tipp bekommen will, wie er fischen soll. Vor allem der Zimmermann hat dem Fischer den Tipp gegeben und der Fischer hat einen Jahrhundertfang gemacht. Und Jesus ist dort schon auftreten als Rabbi. Als ein Lehrer, der umeinander gegangen ist. Und es hat viele Rabbis damals. Aber Jesus war ganz, ganz in einer speziellen Situation unterwegs gewesen, um Mission. Er hat den Petrus berufen und er hat dem Simon Petrus gesagt, fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm. Jesus hat dem Petrus eine neue Vision gegeben, gesagt, schau, bis jetzt hast du Fisch gefangen. Aber ich, Rabbi Jesus, sage dir Folgendes. Wenn du mir nachfolgst, mein Lehrling wirst, dann zeige ich dir, wie man Menschen fischt. Der Petrus hat alles angeschmissen. Und er ist mit Jesus Christus mitgegangen. Ein bisschen später, wir lesen eine ganz ähnliche Geschichte. Dort geht es um die Berufung von Levi. Der Levi war ein Zöllner. Es hat dort viel Zölle gegeben, weil das Gebiet ist römisch besetzt war. Und an jeder Strassenecke, an jedem Quartierende hat es wieder einen Zoll gegeben. Und wenn du dort durchgehen wolltest, hast du zahlen. Und die Zölle sind von den Römern an die Juden vergeben worden, im Pacht sozusagen. Also es wäre noch lukrativ, da mal einen Zoll aufstellen, an der Bahnhofstrasse vielleicht, oder? Und jeder, der durchgeht, muss dir etwas zahlen. Und du gibst natürlich dann wieder einen Teil vom Geld der Römer ab. Und logischerweise sind die Zöllner verhasst gewesen, weil sie waren Menschen aus dem eigenen Volk, die ihr Volk abgezockt haben. Und der Matthäus war so ein Zöllner gewesen, natürlich sehr wohlhabend. Und da heisst es, und danach ging er hinaus, Jesus, und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sagte ihm, folge mir. Da verließ er alles, stand auf und folgte ihm. Auch der Zöllner hat sein Kessel stehen lassen und ist Jesus nachgelaufen. Ist es nicht extrem waghalsig? Und ich blättere jetzt ein paar Seiten vor, Lukas 8, Vers 1. Und es geschah danach, dass er, Jesus, durch Städte und Dörfer zog und predigte und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 gingen mit ihm. Er hat nachher noch mehr ausgesucht. Und er hat die Jünger mitten aus dem Leben rausgenommen. Und er hat ihnen gesagt, komm mit mir, folg mir nach. Ich habe einen Plan, ich habe dich auserwählt, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich brauche dich auch für meinen Plan. Wir machen etwas Neues zusammen. Und die Jungs sind einfach mitgegangen. Es sind nicht alle mitgegangen. Wir wissen auch von einem reichen Jüngling, der Jesus Christus nachfolgen wollte. Er hatte ja über die 12 noch mehr Nachfolger gehabt. Aber Jesus hat sein Herz erkannt und gesagt, schau, dein Problem ist deine Geldliebe. Gang an und verkauf alles und nachher kommst du wieder. Und der Jünger, der potenzielle Jünger, ist dann leider nicht nachgefolgt. Aber die 12 haben alles liegen lassen und sind mit Jesus mitgegangen. Möglicherweise haben sie ihre Familie enttäuscht, haben das Fischereiwesen geschadet am See Galiläa, wenn plötzlich der Fischereibetrieb nicht mehr so gut läuft, weil alle Söhne weg sind. Das sind harte Entscheidungen gewesen. Der Levi hat das Kessel stehen lassen, hat seinen ganzen Reichtum aufgegeben und ist in eine ungewisse Zukunft gegangen mit Jesus Christus. Aber Jesus hat die Männer einfach eingesammelt. Wow! Und dann heisst es da, er ist durchs Land gezogen mit diesen 12. Und stell dir das vor. Und nicht nur das, dazu einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau Kuats, des Verwalters des Herodes, oder? Und Susanna und viele andere, die ihm mit ihrem Besitz dienten. Wow, was für eine Gruppe war unterwegs. Jesus mit seiner Small Gang war unterwegs. Das war ein ganzer Tross von Männern und Frauen, die alles aufgegeben haben und ihrem Meister nachgefolgt sind. Jesus Christus. Hey, was steht da? Und Johanna, die Frau Kuats, des Verwalter des Herodes. Wow, was hat das ausgelöst? Und sie haben ihr Leben angefangen zu teilen mit Jesus Christus und sie sind mit ihm übers Land gezogen und sie sind dabei gewesen, wo Jesus Christus dient hat. Sie sind ganz nah bei ihm gewesen. Wie ich vorher gesagt habe in der Einleitung. Ich bin sicher, dass sie am gleichen Ort übernachtet haben, dass sie sich gemeinsam warm gegeben haben. Die Frau natürlich trennt von dem Mann, ist ja klar. Aber die sind zusammen unterwegs gewesen. Wow! Und ich kann euch sagen, in der ganzen Weltgeschichte hat es so etwas noch nie gegeben, dass Menschen mit Gott unterwegs sind, über die Erdkruste laufen. Und sie sind dabei gewesen, wo Jesus geheilt hat. Sie sind dabei gewesen, wo Jesus Wunder da hat. Sie sind dabei gewesen, wo Jesus tröstet hat und gelehrt hat. Sie haben zittert, wo die Pharisäer ihn angegriffen haben, ausgefrögelt haben. Sie sind dabei gewesen. Wow. Und der Johannes, einer von diesen 12, schreibt später, im 1. Johannesbrief könnt ihr das lesen, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir angeschaut haben und was unsere Hände betastet haben. Es betrifft das Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Es sind schon ein paar Jahre vergangen und Er hat, obwohl er Jesus total menschlich kennengelernt hat, er hat Jesus gesehen brüllen, er hat Jesus gesehen lachen, er ist an seiner Brust gelegen. Hat er sich einfach erinnert, hey, das ist das Leben gewesen. Das ist das Leben in rein Form gewesen. Wir sind mit dem Leben unterwegs gewesen. Dort, wo Jesus war, dort hat das Leben ausgestrahlt. Und wenn er in ein Dorf kam, haben sie alle krank gebracht und er hat alle geheilt. Und kein einziger ist ungeheilt geblieben. Sogar an dem Ort, was heisst, er hat nur wenig Wunder können tun, sind die, die zu ihm gebracht haben, auch geheilt worden. Und Johannes erinnert sich, hey Mann, ich habe ihn angelangt, ich bin an seiner Brust gelegen. Ich habe ihn berührt, ich habe seinen Atem gespürt, ich habe seine Hand auf meinem Kopf gespürt, er hat mich getröstet. Und dann sagt er, und das schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen ist. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Es hätte ewig können so weitergehen, oder? Mit Jesus unterwegs sein. Ich glaube, das ist die Zeit, das ist die beste Zeit vom Leben von all diesen Jüngern. Ich glaube, wenn jemand sagt, mein Hochzeitstag ist der schönste Tag im Leben, dann ist es zu bedauern. Weil das sollte ja nicht der schönste gewesen sein, sondern der Start von etwas. Aber ich glaube, wenn die Jünger sagen, das ist meine schönste Zeit im Leben, wo ich seit an Seite mit Jesus unterwegs war, dann glaube ich, das ist richtig. Es hätte ewig so weitergehen können, aber etwa nach zwei Jahren, wo Jesus mit seinen Freunden unterwegs war, hat er angefangen, komische Sachen zu sagen, die die Jünger echt beunruhigt hat. Zum Beispiel lesen wir das im Matthäus 16, 21, redet er sehr direkt. Erste Leidensankündigung. Matthäus 16, 21. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten getötet würde und am dritten Tag auferstehen werde. Hey, das haben die nicht können fassen, oder? Petrus, entsprechende Reaktion, nein, kommt nicht in Frage, ich beschütze dich und so weiter. Hey, das haben die nicht können fassen. Aber Jesus hat gewusst, seine Mission nimmt ein neues Kapitel. Ein neues Kapitel muss aufgeschlagen werden. Er hat gesehen, dass seine Jünger gelernt haben, dass die Lehrlinge jetzt selber heilen können. Dass die Frauen und Männer selber Dämonen austreiben können. Er hat gesehen, dass das Reich Gottes in diesen Frauen und Männern gelandet ist. Und er hat sich immer ein bisschen mehr zurückgezogen. Und er hat auch schon wieder mal 12 ausgeschickt und wieder mal 72 ausgeschickt. Und er hat gesehen, dass sie es können, dass das Reich Gottes bei ihnen angekommen ist. Und er hat sie autorisiert und bevollmächtigt. Eine andere Stelle, die wirklich beängstigend ist, ist im ganzen Kapitel 14 vom Johannesbrief. Vom Johannesevangelium. Jesus sagt ihnen, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch einen Platz zu bereiten. Wow. Haben sie gar nicht wollen. Sie haben jetzt nicht wollen, dass Jesus weggeht. Und wo an willst du unsere Wohnung bauen? Und wenn ich hingehe und euch einen Platz bereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Voll schräg. Und der Thomas hat es überhaupt nicht verstanden. Thomas sagte, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir den Weg wissen und so weiter. Ich will euch an dem Punkt einfach zeigen, dass die Jünger echt verschreckt sind. Weil Gott, Jesus, Messias ist mit ihnen unterwegs und sie haben das gefunden, was sie immer gesucht haben und weit über das raus. Sie sind überrascht worden, Frauen und Männer. Und ein bisschen später in diesem Kapitel sagt Jesus zu seinen Jüngern, Johannes 14, 15, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Das hat Jesus immer wieder gesagt. Er hat gesagt, meine lieben Jünger, macht doch, was ich euch sage. Tut, was ich euch auftrage. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, der für immer bei euch bleiben wird. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann und so weiter. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ist es nicht gefährlich? Ich meine, magst du dich erinnern als kleines Kind, wenn Mami und Papi gesagt haben, wir gehen weg? Wir gehen in den Ausgang, wir haben nicht lang, wir haben 2 Stunden, wir haben die Nummern aufgeschrieben auf dem Telefon. Wenn irgendetwas ist, läutest du uns an. Das war Horror! Mami und Papi gehen aus dem Haus, das war nicht so oh, lässig, ich kann jetzt sonst schon Express schaufeln, obwohl ich es gemacht habe. Ich habe nicht gerne, wenn Mami und Papi mich verlassen haben. Und bei diesen Jüngern war es noch schlimmer. Sie haben Jesus in ihrer Mitte gehabt und er redet so wirres Zeug wie, hey, ich gehe, aber ich schicke einen anderen, der tröstet euch. Und das Wort, das er dort braucht, das heisst Paraklet, das heisst ein Fürsprecher, ein Anwalt. Den willst du wirklich an deiner Seite haben. Ja, und zum Geschichte zu Ende bringen, es ist wirklich so passiert. Jesus ist verhaftet worden. Jesus ist gekreuzigt worden. Die Jünger total frustriert. Nicht mehr gewusst, was sollen hingehen sollen. Jesus ist auferstanden. Am 3. Tag. Und dann hat er sich 40 Tage lang den Jüngern gezeigt. Und 500 weitere. Der auferstandene Jesus. Auch das, die Zeit ist einmalig. Die gibt es nie mehr. Jesus ist einfach locker durch die Wand durchgelaufen. Jetzt wäre er einfach reingekommen, die Tür hättest du nicht gehört, dann würdest du dort zwischen dem 2. und 3. Panel reinkommen, würde auch reinkommen, es würde leuchten und würde sagen, Frieden mit euch, Frieden mit euch, alles ist in Ordnung. So wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Jesus hat es gemacht. Und in diesen 40 Tagen hat Jesus Christus über das Reich Gottes gelehrt. Und das hätte ich hören, meine Lieben. Wow, was hat Jesus ihnen erzählt? Ein paar Bruchstücke können wir herausfinden, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Absolut gewaltig. Und dann, letztendlich, Jesus Himmelfahrt. Und Jesus hat noch etwas gesagt. Er hat ihnen etwas gesagt. Das können wir am Anfang in der Apostelgeschichte lesen. Er ließ sich unter ihnen 40 Tage lang sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Da tut er wieder Bezug auf, was er ihnen schon gelehrt hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also ist Jesus konkret geworden und hat seinen Leuten gesagt, meine Lieben, bleibt da, bewegt euch nicht. Ich werde mein Wort halten und ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann sagt er noch weiter, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Jesus Christus hat ihnen nochmal den Auftrag gesagt. Er hat ihnen gesagt, schau, wir sind schon ganz, ganz nah an dem, was vorausgesagt worden ist. Wir sind ganz nah. Und ihr bleibt jetzt schön da in Jerusalem, ihr bewegt euch nicht zu fest. Ich werde euch im Heiligen Geist taufen und dann werdet ihr Kraft haben, zu meinen Zeugen sein. Und wisst ihr was? Es ist passiert. An den Pfingsten ist der Heilige Geist gefallen. Und aus diesen 120 Jüngern, aus diesen Verschreckten, die noch übrig geblieben sind, Zweifelnden, Frustrierten, Frauen und Männer, die sich gegenseitig getröstet haben und aufgebaut haben, sind jünger geworden und alles, was Jesus ihnen gelehrt hat, haben sie wieder verinnerlicht. Es war wieder ganz, ganz weit vorne gewesen, weil sie haben plötzlich die Kraft wieder gespürt, wie wo sie mit Jesus Christus unterwegs gewesen sind. Sie haben den Heiligen Geist in sich hineingehauen. Und es ist absolut genial, weil Jesus Christus hat es nur einmal auf dieser Welt. Es hat nur einen Messias gegeben. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Messias. Es gibt nur einen Heiligen Geist und nur einen Vater, ein Fasse, der es fassen kann. Das ist die Dreieinigkeit. Es hat ihn einmal gegeben. Aber durch den Heiligen Geist, der ausgegossen worden ist auf Frauen und Männer, ist Christus multipliziert worden. In die Tausenden, in die Zehntausenden, in die Hunderttausenden, in die Millionen. Und auf der ganzen Welt gibt es Nachfolger von Jesus Christus. Und das war der Start von der 2. Generation. Und du und ich sind 2. Generation. Wir sind 2. Generation Jünger. Und wir haben den gleichen Auftrag wie die 1. Generation. Wir sollen das Reich Gottes bekannt machen auf dieser ganzen Welt. Wir sollen heilen, predigen, Dämonen austreiben, Nationen taufen. Das ist unser Auftrag. Wir sollen durch unser Handeln, durch unsere Barmherzigkeit und Liebe das Reich Gottes bekannt machen auf dieser Welt. Halleluja! Was für ein Privileg! Wenn du eine zweite Generation Jünger bist. Wie wird man eine zweite Generation Jünger? Wir lesen es in der Apostelgeschichte. Und es kann sein, dass einige von uns da innen das Erlebnis noch nicht gemacht haben und das wollen machen. Und wir haben heute Nachmittag die Möglichkeit. Wenn du willst, in Jesus nachfolgen werden, können wir dich heute Nachmittag taufen auf den Namen Jesus. Und der Heilige Geist wird auf dich fallen. Und du wirst erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und du wirst mit Feuer getauft. Und du wirst ein Zeuge sein für Jesus Christus. Alles, was es braucht, glaub an den Sohn Gottes. Glaub, dass er gekommen ist und für deine Schuld gestorben ist. Wenn du das verstanden hast, dass er der Messias ist, dann geht es wie an Petrus und du sagst, hey, geh weg von mir, ich bin sündig. Plötzlich werden dir deine Sünden bewusst, wie wir es im Zeugnis gehört haben von Dennis. Nein, wie habe ich gelebt? Sachen, die für dich total okay waren, plötzlich fallen sie wie Schuppen vor Augen. Und du weißt, ich will das nie mehr machen. Das hat Gott verletzt. Das war gegen Gott gewesen. Das kann sich kein Mensch einreden. Da geht es nicht um Schuldgefühl, das du dir einredest, sondern da geht es um Offenbarung. Und wenn du diese Offenbarung hast, dann weißt du auch, dass der Vater im Himmel dir schon lange vergeben hat wollen. Nur darauf gewartet hat, bis du sagst, es tut mir leid, ich kehre um. Ich ändere meinen Lebensstil. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann bist du bereit für die Taufe. Und dann wirst du untertaucht in Wasser und im Wasser stirbt dein alter Mensch. Und er ist tot. Das Rebellische ist tot. Du bist tot, der Sünde. Und du wirst auch in Zukunft dich der Sünde für tot halten. Und wenn du raufkommst mit dem Heiligen Geist, wird auf dich fallen, wenn Menschen für dich beten. Und du bist völlig ein neuer Mensch. Und das ist die Wiedergeburt. Halleluja. Und das ist die Wiedergeburt, das ist der Anfang von einer zweiten Generation Nachfolger von Jesus. Und das sind wir, meine Lieben. Und ja, es ist eben meine Einleitung, oder? Ich habe gewusst, ich würde gerne am liebsten 3 Stunden zu euch reden. 3 Stunden. Das ist der Ausgangspunkt, ist die Wassertaufe, die Geisttaufe. Wiedergeburt. Wow. Halleluja. Das ist glorious. Ja, wie geht's weiter? Ich nehme noch ein paar Minuten. Deine Beziehung zu Jesus Christus, von einer Zweitgeneration Christ, von einem wiedergeborenen, geisterfüllten, geisterfüllten, brennenden Christ, ist sehr, sehr zu vergleichen mit einer Beziehung, wie die Jünger damals hatten. Es ist zu vergleichen, vielleicht ein bisschen näher zu bringen, deine Beziehung zu einem Freund oder zu einer Freundin. Und damit schließe ich natürlich zuallererst Ehepartner ein, die geheiratet sind. Denke nicht, wieso sagt ihr nicht Ehepartner? Ich hoffe und ich bin sicher, das ist Gottes Wille, dass dein Ehepartner dein Freund und deine Freundin ist. Also vergleichbar mit einer Beziehung zu einem Freund oder Freundin. Und in einer Beziehung gibt es gewisse Sachen, die eine Beziehung fördern und besser machen. Und es gibt gewisse Sachen, die eine Beziehung ablöschen und schlechter machen, stimmt's? Und so ist es auch zwischen dir und Jesus, auch heute, durch den Heiligen Geist. Das ist genau das Gleiche. Und wir werden in den nächsten Wochen über diese Faktoren reden. Im Zusammenhang natürlich mit dem Auftrag, den Jesus uns gibt. Was stärkt deine Beziehung zu Jesus? Es ist ganz einfach und ich weiss, du kommst von alleine drauf. Gemeinsame Erlebnis. Also, ich kann nicht eine Beziehung zu jemandem haben, ohne etwas zu erleben. Ich bin gerade heute bin ich zu jemandem angesessen, weil ich den Namen nicht mehr gewusst habe und die wertvollen Leute eigentlich sehr oft auch gesehen und ich muss ansitzen und ich muss ein Gespräch haben und ich muss irgendein kleines Erlebnis haben mit diesen Menschen. Und dann wird die Beziehung gefestigt und gestärkt. Das ist jetzt ein kleines Beispiel. Aber wie ist es, wenn du geheiratet bist? Du musst doch immer wieder neue Erlebnisse haben miteinander. Wie ist es in der Kindererziehung? Du musst doch Sachen zusammen erleben. Wie ist es mit Freund und Freundin? Wenn du einfach da hockst und nicht weißt, was machen, dann verflacht das ab. Aber gemeinsame Erlebnisse verbinden dich. Und das ist die Basis von jeder Beziehung und von jeder Freundschaft. Amen. Und Jesus will, dass du und er gemeinsame Erlebnisse haben tagtäglich. Und die Jünger haben genau das gehabt, wo sie mit ihm unterwegs waren. Sie haben ständig Erlebnisse gehabt. Schon am Morgen früh, wenn sie erwachen sind und am Meister in die Augen geschaut haben, das war schon ein Erlebnis in sich selber gewesen. Und nachher, wenn die ersten Menschen gekommen sind, und er hat die wieder geheilt, hat wieder etwas Verrücktes gesagt, oder ist auf dem Wasser spazieren, oder keine Ahnung, hat Brot vermehrt, oder unvergesslich. Und Gott baut Beziehung zu dir, nicht in einer Theologie, nicht über ein Wort, über eine Bibel, wo du mühsam durchlesen musst, sondern er baut Beziehung zu dir durch gemeinsame Erlebnisse. Und da gehört natürlich das Wort Gottes dazu. Ist klar, weil das Wort Gottes ist ein Erlebnis, weil Jesus ist ein Erlebnis und das Wort Gottes geschrieben und Jesus Christus, der umeinander gelaufen ist, ist vergleichbar für den, der wiedergeboren ist. Gemeinsame Erlebnis. Halleluja. Ich glaube, ich lasse es einmal an dem Punkt. Ich weiss, die einen werden dann sagen, ja, jetzt habe ich auch nicht gewusst, was ich machen muss. Aber es geht mir darum, dass du verstehst, um was es geht als Jünger. Und wir werden das nächste Mal hier weiterfahren. Und wir werden ganz konkret auf die Erlebnisse hineingehen. Ich will dir erzählen, wie ich es erlebe, was meine Punkte sind, wo meine Beziehung zu Jesus stärker und stark gemacht haben. Und wir werden darüber reden, was uns trennt von Gott und wie wir das überwinden können. Aber jetzt wollen wir einfach auch uns Jesus bedanken für das, was wir jetzt gehört haben und für den Weg, den er gegangen ist, um dich freikaufen von deinen Sünden. Und ich will es nochmal sagen, wenn jemand da ist und nicht sicher ist, ob er wiedergeboren ist, bitte kommt auf uns zu. Lass uns darüber reden. Und wenn heute dein Tag ist, wo Gott deine Wiedergeburt geplant hat, dann wirst du heute noch getauft werden. Im Wasser, da. Wir haben vorgesorgt. Und es wird der Tag von einem Neustart in deinem Leben werden. Halleluja. Lass uns jetzt einfach nochmal aufstehen und beten. Das Zweite, das Dritte, alleine. Und einfach Gott die Ehre geben für den wunderbaren Plan, den er rausgesucht hat. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, Vater, danke für die Taufe im Heiligen Geist. Danke für die Wiedergeburt. Danke für das Brennen in unseren Herzen. Danke, Jesus, dass du uns Erlebnis mit dir schenkst. Nicht ab und zu, sondern immer, tagtäglich, dürfen wir verbunden sein mit dir. Herr, und wir wären gerne dabei gewesen, Herr, bei den ersten Jüngern, aber wir wissen, sie haben einen riesen Preis gezahlt. Sie sind wirklich auch gestorben, Märtyrertod erlitten. Wir sind dankbar, dass wir zwei Generationen sein dürfen. Und wir wollen deinen Namen gross machen, Herr. Wir wollen deinen Namen wirklich in die Welt raustragen, wie die ersten Jünger, weil der Heilige Geist ist der gleiche. Der bist du, der Geist Gottes. Wir machen unsere Herzen weit auf, Vater, und ich bitte dich für alle Jünger, die da sind jetzt. Gott, dass du dich offenbarst heute Nachmittag, in den kommenden Minuten, in den kommenden Stunden, dass du zu uns redest, dass wir zu dir reden, dass wir verstehen, wie wir Beziehung zu dir bauen können, dass wir Sorge tragen, dieser Liebesbeziehung, die du zu uns aufbauen hast. Ich bitte dich jetzt für Offenbarung, alle, die noch etwas mehr hätten wollen hören, sie sollen jetzt von dir persönlich hören, Heiliger Geist. Red du jetzt in ihr Leben hinein, was jetzt dran ist, was dein Wille ist, was deine Antwort ist, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Vater, wir bitten dich auch um weitere Wiedergeburten, dass noch mehr Menschen dürfen innen geboren werden. Vater, wir bitten dich auch für alle Jünger, die schwächeln, die zurückgeschaut haben und schöne Sachen in der Welt gesehen haben und glänzige Augen bekommen haben von dem, was auch der Teufel einem anbietet. Vater, stärk du sie jetzt, dass sie zurückkommen können, dass sie ganz in deinen Fußstapfen laufen können, Jesus. Danke dir, Herr. Amen. Sind gesegnet, wir werden wirklich nochmal in eine Zeit der Anbetung gehen und unseren Herrn anbeten. Halleluja.